Ich möchte jetzt den Text lesen für die heutige Wortverkündigung von Felix. Ich lese das Kapitel 6 ab Vers 1, Nehemia. Und es geschah, dass Sanballat, Tobia und Geschem der Araber und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte. Da sandten Sanballat und Geschem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen, und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen. Der kam mit einem offenen Brief in der Hand. Darin stand geschrieben, unter den Völkern verlautet und Gamus sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast. Darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Und du hättest dir auch Propheten bestellt, die von dir in Jerusalem ausrufen und sagen sollen, er ist König von Juda. Nun wird der König diese Gerüchte hören. Darum komm, wir wollen miteinander beraten. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände. Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabiels. Der hatte sich eingeschlossen und sprach, wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, im Innern des Tempels, und die Türflügel des Tempels schließen, denn sie werden kommen, um dich umzubringen, und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen. Denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissage über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeworben hatten. Und zwar war er dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern könnten. Gedenke, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat nach diesen ihren Werken, auch der Propheten Noadia, und den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul, in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Auch ließen zu jener Zeit die Vornehmsten in Juda viele Briefe an Tobia abgehen, und auch von Tobia gelangten solche zu ihnen. Denn es waren viele in Juda, die mit ihm verschworen waren, weil er der Schwiegersohn Schechanias, des Sohnes Archas war, und sein Sohn Johanan, die Tochter Meschulams, des Sohnes Berachias, zur Frau genommen hat. Sie redeten auch von seinen guten Werken vor mir und hinterbrachten ihm meine Worte. Und Tobia sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Und es geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte sich die Türflügel ein, und Torhüter, Sänger und Leviten wurden in den Dienst gestellt. Und ich gab meinem Bruder Hanani und Hanania, dem Obersten der Tempelbezirks, den Oberbefehl über Jerusalem, denn er war ein zuverlässiger Mann und gottesfürchtiger als viele andere. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint, und während sie noch wache stehen, soll man die Türflügel schließen und verriegeln. Und stellt Wachen aus den Einwohnern Jerusalems auf, jeder auf seinem Posten, und zwar jeden gegenüber seinem Haus. Nun war die Stadt nach allen Seiten weit und groß, das Volk darin aber spärlich, und es gab keine neu gebauten Häuser. Da gab mir mein Gott ins Herz, die Vornehmsten und die Vorsteher und das Volk zu versammeln und sie nach ihren Geschlechtern aufzuzeichnen. Und ich fand das Buch mit dem Geschlechtsregister, deren sie zuerst heraufgezogen waren, und fand darin geschrieben, Dies sind die Söhne der Provinz Juda, die heraufgezogen sind aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte, und die wieder nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, jeder in seine Stadt.
Vielen Dank, Uli. So viel, soweit der Text heute. Das restliche Kapitel 7 haben wir jetzt, oder hat er jetzt nicht noch vorgelesen, weil, das wäre jetzt wieder eine Ansammlung von Namen. Und es ist sogar exakt dieselbe Ansammlung von Namen, die auch schon im Buch Esra stand. Ich werde nachher noch ein paar Worte dazu sagen. Aber beginnen tun wir am Anfang von Kapitel 6. Es ist das Ende des Mauerbaus nun. Wir hatten ja dieses Projekt jetzt schon eine ganze Weile verfolgt. Insbesondere die Widrigkeiten, die dabei auftraten. Und wie damit umgegangen wurde und was, wie darauf reagiert wurde und auch was für Segen sich daraus ergeben hatten, um daraus eben auch Vorbilder für unseren Bau am Werk Gottes abzuleiten. Ich hatte gesagt, dass, wir darum auch Segen aus diesen Geschichten ziehen können, denn es steht ja im Neuen Testament alles, was zuvor geschrieben wurde, wurde zu unserer Ermutigung geschrieben, dass wir durch den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Und so sehen wir auch eben an diesem Werk, das natürlich in der Sache letztlich ganz anders ist, wie alles, was wir tun. Doch wir sehen eben, wie Gott handelt in diesem Werk und wir sehen, wie Menschen handeln und wie sie mit Gott interagieren, um daraus auch eben das Vorbild für uns zu lernen. Und speziell die Anfechtungen, hatte ich auch schon viel gesagt, eben auch wenn sie oftmals andersartig und doch oftmals sehr ähnlich sein können, wie das, was wir hier gelesen haben, so können wir daraus eben auch eben ableiten, lehren daraus, was uns vielleicht schon geschehen ist oder noch geschehen wird, wie mit Angriffen umzugehen hat. Denn ich hatte es gesagt, wir sind in einer gefallenen Welt, die von Gott gerettet wird. Wir sind umgekehrte Rebellen und haben deshalb mit Widerstand zu rechnen, der von den Menschen, die noch in Rebellion gegen Gott sind, und sind aber haben dennoch immer noch diese Rebellen in uns und haben deshalb auch mit Streit und Kämpfen unter uns zu rechnen. Und heute, nachdem wir beim letzten Mal ja diese Streitigkeiten im Volk betrachtet haben, finden wir heute nochmal eine Auflistung von Widerständen, die von außen kommen. Wieder von den Gegnern, die wir auch schon in Kapitel 4 kennengelernt haben. Diesen Sanballat, diesen Tobia, diesen Geshem kennen wir bereits. Nur, dass sich dieses Mal die Verhältnisse doch schon ein wenig geändert haben. Die Mauer ist quasi eigentlich fertig. Ja, also scheinbar wurde der Streit recht schnell beigelegt und die Arbeit schnell wieder aufgenommen. Und wir lesen in 6, Vers 1, es sind keine Lücken mehr in der Mauer, nur die Tore sind noch nicht eingesetzt. Also so knapp vor Vollendung des Ganzen. Und wir sehen auch, dass die Feinde nun ihre Strategie ändern. Und wir sehen daher eine andere Form der Angriffe auf dieses Werk nun, die wir nun betrachten werden. Und dann sehen wir auch noch, wir sehen die letzten Angriffe, dann sehen wir auch, wie überwunden wird, und dann haben wir auch noch einige Verse darüber, wie es danach weitergeht, nachdem dieses Projekt vollendet wurde. Das werden wir heute alles sehen. Doch zu Beginn eben diese letzte Salve an Angriffen, die eben ganz andersartig sind wie die vorherigen. Die vorherigen waren offene Opposition, direkte Angriffe, Spott bis hin zu wirklich physischer Gefahr. Und nun, da die Mauer schon steht und sie sich bis jetzt schon gewehrt haben, merken sie, das bringt uns nichts mehr, wir müssen etwas anderes tun. Und so sind die Angriffe in diesem Kapitel weitaus hinterhältiger. Sie bestehen aus, ich habe sie eingeteilt in Heuchelei und Hinterhalt zuerst, dann Gerüchte und Verleumdung und zuletzt Verrat und Intrigen, durch die nun das Werk Gottes hier weiter vereitelt werden soll. Wir beginnen mit Heuchelei und Hinterhalt in den ersten 4 Versen, wollen betrachten, was dort geschrieben steht. Uli hat es bereits vorgelesen. Nachdem sie nun erfahren haben, die Mauer ist fertig, senden diese Feinde zu Nehemia und sagen, lass uns in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie wollen ein Treffen, ein Meeting organisieren, nur nicht online, so wie wir hier. Ein Treffen mit Nehemia. Und wir sollten uns zuerst fragen, okay, also sie sagen ja gar nicht warum. Was hätte Nehemia erwarten können, was ihn dort erwartet? Was hätte ihn dazu treiben können, überhaupt dorthin zu gehen? Was könnte in dieser Situation sein? Wir lesen dann, was er wirklich vermutet, aber was hätte sein können, was ihn versucht hätte? Nun, die Mauer ist fertig. Er hätte sich auch bereits in Selbstsicherheit wiegen können, dass sie eben es schon geschafft haben. Und ja, was wäre nun möglich? Vielleicht wollen ja die Nachbarn nun, nachdem sie merken, sie haben verloren, nun doch auf einmal die Zukunft organisieren. Okay, wie machen wir nun weiter mit diesen Juden, die auf einmal doch nicht nur der Prügelknabe der Nachbarn sind, sondern auf einmal doch etwas darstellen in der Umgebung. Wie sollen wir in Zukunft mit diesen umgehen? Ja? Zukünftige politische Beziehungen klären, vielleicht auch den zukünftigen Handel klären. Das hätte auch eine Hoffnung von ihm sein können, denn ich hatte beim letzten Mal ja gesagt, dass damit mit Sicherheit auch der Mangel im Volk zusammenhing, dass das faktisch unmöglich war, zu den Nachbarn in irgendeiner Form Handelsbeziehungen aufzubauen. Also sprich, er hätte von Stolz versucht sein können und davon, dass er sich eben Vorteile davon verspricht. Zukünftige Vorteile, mehr Frieden, mehr Wohlstand für sein Volk. Das hätte ihn versuchen können, dorthin zu gehen. Aber er ist scharfsinnig genug zu erkennen, nein, nur weil wir fertig sind, haben sie nicht ihre bösen Absichten geändert und fürchtet, dass sie ihm einfach etwas antun wollen und hat damit auch recht. Aber ja, dennoch können wir es, auch wenn wahrscheinlich die wenigsten von uns versucht worden, umgebracht zu werden, halten wir es im Blick oder betrachten wir, dass heute oftmals, ja speziell in unserer Zeit, ist ja die Allianz oder die Verbindung, Gemeinschaft, was viel gesucht wird und somit auch unter Christen und gerade auch wird es gesucht von solcher Seite, mit denen wir eigentlich keine Verbindung eingehen sollten. Und darum nehmen wir uns das zur Lehre, dass der Feind, und wenn es auch nur der Teufel ist, der dahinter steht, immer das Böse sucht. Darum seien wir wachsam wie Nehemia. Sei es, gerade in Deutschland wäre das beste Beispiel. Es gibt ja sogar diese Vereinigung, die Evangelische Allianz. Und ich glaube nicht. Und natürlich würden da bestimmt viele auch finanzielle Vorteile damit einhergehen, einem solchen Bund beizutreten. Und doch gehen umso mehr Gefahren und Versuchungen damit einher. Ich muss unter anderem an die Bibelschule Brake denken, die vor einigen Jahren stark dafür kritisiert wurde, dass sie einem gewissen, einem Bekenntnis zugestimmt haben oder in irgendeiner Form eben auch nachgegeben haben und um bestimmte Vorteile dadurch zu genießen als Bibelschule, und stark wurden sie kritisiert dafür, weil eben mit so etwas immer ein gewisser Kompromiss einhergeht, der immer weitere Schritte nach sich ziehen wird. Auch als christliche Gemeinde gilt Augen auf bei der Partnerwahl. Vorsicht, mit wem man zusammenarbeitet. Und wir sehen auch, Nehemia sieht es, sie wollen letztlich ihm Böses tun. Ja, das zeigt auch irgendwo ihre Verzweiflung, denn einen persischen Gesandten etwas zu tun, das hätte sehr große Schwierigkeiten mit sich bringen können. Also einerseits ihre Verzweiflung, aber wir sehen darin auch, was sie sich davon versprechen. Denn das ist ja auch eine Strategieänderung, die hier nun eintritt. Sie wollen letztlich nun der Schlange einfach den Kopf abschlagen. Sie wollen den Anführer wegnehmen und versprecht sich davon, dass dadurch auch das restliche Werk zusammenbricht. Dass selbst wenn die Mauer steht, dennoch in der Praxis die Absonderung nachher eben nicht eingehalten wird, weil die anderen eben doch einknicken. Und wir werden noch sehen, dass viele gerade in der Oberschicht außer Nehemia sehr wohl auch dazu bereit gewesen wären, die Absonderung aufzugeben. Aber lernen wir auch daraus, Anführer tun nicht die ganze Arbeit, aber sie befähigen oftmals die Gruppe, die Arbeit zu tun. Sie organisieren, sie ermutigen. Darum seien wir dankbar für die Anführer, die Gott uns gibt, und beten wir für sie, stärken ihnen den Rücken. Denn wir sehen auch sonst in der Schrift, wenn Gott etwas Großes tun will, dann erweckt er sich Männer, die vorangehen. Würdigen wir daher das. Ja. Wie wurde diese Versuchung nun abgewendet durch Nehemia? Nun zum einen durch Besonnenheit. Er lässt sich nicht vom Hochmut verführen. Er bleibt weise, klug, überlegt. Er ist nicht blauäugig und rennt blind in diese Gefahr. Ja. Was wir auch sehen, was ganz interessant ist, die Selbstbeherrschung, die er auch zeigt. Also er bleibt hier bei diplomatischer Sprache. Er wird nicht ausfallend, sondern er sagt, ja, tut mir leid, aber ich muss hier beim Werk bleiben, beim Mauerbau. Es würde stillstehen, wenn ich nun gehen würde. Er lässt sich auch nicht zu verkehrten Aussagen hinreizen, zu Zorn. Er bleibt selbstbeherrscht. Auch etwas, was wir in der heutigen Zeit uns mitnehmen können, denn gerade heute werden Worte eben schneller aufgezeichnet als früher und einem auch schneller vorgehalten. Also die erste Versuchung, Heuchelei und Hinterhalt. Diese hat Nehemia abgewehrt. Sie bleiben hartnäckig. Sie mahnen das Ganze viermal, aber er bleibt eben auch hartnäckig. Er wehrt es weiterhin ab. Und in Vers 5 wird dann die Strategie ein wenig geändert. Nun wird wieder ein Gesandter geschickt, aber dieses Mal mit mehr als nur dieser Frage, sondern er lässt nun diesen offenen Brief vorlesen. Und offener Brief bedeutet, er stellt sich eben offen den Marktplatz oder sonst, wo halt viele Menschen sind, und liest das laut vor, dass jeder das hören kann. Und sagt allgemein, es wäre ein Gerücht im Persischen Reich im Umlauf, dass sie eben nicht nur eine Mauer bauen wollen, sondern dass sie eben abtrünnig werden wollen. Das Ganze ist auch noch schön ausgeschmückt. Dass Nehemia sich sogar Propheten bestellt hätte, die das danach ausrufen würden. Und er sagt auch, dass eben gerade dieser Geshem, das auch, also mit Gashmu ist dieser Geshem gemeint. Dieser Araber sagt, es wird behauptet, dass dieser das auch glaubt und verbreitet. Und das ist eben nun die neue Versuchung, denn denken wir darüber nach, dieses Gerücht, wenn das wirklich umgehen würde, das hätte wirklich gravierende Folgen haben. In den damaligen Reichen war es oft so, dass eben hohe Regierungsbeamte auf einmal revoltiert haben, und daher wurde sowas dann auch ernst genommen. Und daher könnte das auch durchaus wahr sein. Also es hätte gravierende Folgen und es könnte durchaus wahr sein, wenn man so etwas verbreitet. Und darum war das wirklich eine Gefahr, mit der sie hier jetzt konfrontiert wurden. Und die Versuchung, klar, könnte jetzt sein, dass eben Nehemia doch kalte Füße bekommt und sagt, okay, keine Ahnung, was die vorhaben, aber ich muss verhindern, dass das weitere Kreise zieht. Ich muss dorthin, um irgendwie, in welcher Form auch immer, das jetzt abzuwenden und somit dann doch ins Verderben laufen. Und genauso könnte es auch sein, es war ein offener Brief, dass die anderen kalte Füße bekommen. Das ist ja auch oft die Gefahr. Vielleicht für mich alleine würde ich jetzt standhaft bleiben, aber wenn 12 Leute um mich stehen, die sagen, geh dahin, geh dahin, geh dahin, das können wir nicht riskieren, dann wird die Sache schon schwieriger. Verleumdung. Wie geht man mit Verleumdung um? Und auch wenn uns wahrscheinlich nicht vorgeworfen wird, ja, zu revoltieren. So kennen Christen schon immer Verleumdung. Ich denke speziell an Spurgeon, der ja seinerzeit regelmäßig von den Zeitungen niedergeschrieben wurde. Und auch heute ist uns das wahrscheinlich nicht so fern, dass irgendjemand mal behauptet, wir wären eine Sekte oder sowas. Also das, so ein Spruch wird schnell mal rausgehauen. Und schon die ersten Christen, ihnen wurden die schlimmsten Dinge vorgeworfen, bis hin, dass sie Menschenopfer und so weiter praktizieren würden, wenn sie sich zum Abendmahl treffen. Verleumdungen sind eben Gerüchte, die keinerlei Grundlage haben müssen, aber die eben doch sehr schmerzen können. Wie gehen wir damit um? Nun, Nehemia weist diese Verleumdung, dieses Gerücht erstmal ab. Denn wir haben hier auch noch ein doppeltes Gerücht. Es ist nicht nur das Gerücht, dass sie das tun würden, sondern ist sogar ein Gerücht, dass dieses Gerücht umgehen würde. Ein doppeltes Gerücht. Es stimmt nicht, dass das bis vor den König kommen würde. Wahrscheinlich auch hier wieder wäre es, hätte man auch selbst mit Problemen zu rechnen, wenn man so etwas verbreitet, was am Ende nicht stimmt. Und daher ging dieses Gerücht letztlich doch nicht um. Ihnen sollte nur Angst gemacht werden. Nehemia geht davon aus und sagt zu Sanballat, du hast dir das alles nur ausgedacht, sowohl, dass wir das tun würden, als auch, dass das schon so weite Kreise gezogen hätte. Er sagt dann auch in Vers 9, er durchschaut das Ganze, sie wollten sie nur furchtsam machen, aber er bleibt mutig, er bleibt kühn, er wird nicht furchtsam, und auch wir werden auch dieses Wort Furcht finden wir immer wieder in diesen ganzen Versen. Auch das sei hier schon angemerkt. Furcht ist immer ein schlechter Ratgeber. Nehemia bleibt kühn. Warum? Er vertraut darauf, dass Gott dieses Werk begonnen hat. Und er wird es auch vollenden. Und darum lässt er sich nicht von so etwas abhalten. Man könnte sagen, er riskiert sogar etwas. Aber im Vertrauen auf Gott kann er eben diese Kühnheit aufbringen. Weil er weiß, ich bin ja nicht alleine, sondern der Herr, der ewige Gott, steht hinter mir. Und wir müssen auch sehen, dass er so handeln kann, zeigt auch von seiner Integrität letztlich. Ja, er muss ja fähig sein, das behaupten. Er muss ja, oder sagen wir so rum, wenn er etwas zu verbergen gehabt hätte, dann hätte er hier nicht so mutig auftreten können. Wenn er sich in irgendeiner Form schon, Dinge zu Schulden kommen hätte lassen, die Misstrauen beim König geweckt hätten, dann hätte er vielleicht auch eher kalte Füße kriegen können. Aber er kann hier sich hinstellen und sagen, wir haben nichts zu verbergen, ich spiele mit offenen Karten, der König hat mich gesandt, er kennt mich, ich bin ein Untergebener, dem man vertrauen kann, und das weiß er, und darum kann ich hier so mutig vorangehen und sagen, nein, ich gebe diesen nicht nach. Und hier sehen wir schon, ich werde es nochmal sagen, aber allgemein, wie gegen diese Form der Versuchung vorgegangen wird, wird gut von unserem Herrn ausgedrückt in Markus 10, Vers 16, wo steht, wo eben der Herr selbst seinen Jüngern sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Also einerseits Klugheit und eben Weisheit ist nötig, solches zu durchschauen und auch zu erkennen, wie nun zu reagieren ist. Auf der anderen Seite auch eben ohne falsch zu sein, sich nichts zu Schulden kommen zu lassen, wirklich ein reines Gewissen vor Gott und vor Menschen zu haben. Solches ist nötig, um solche Formen der Anfechtungen abzuwenden. Gerüchte und Verleumdungen. Und darauf, ja, was ich noch sagen wollte, wieder so ein vorbildliches Stoßgebet von ihm am Ende von Vers 9. Er weist das ab, beweist Mut, wendet sich zurück zum Werk und betet zum Herrn. Nun aber stärke du meine Hände. Er weiß, dass seine Kraft von Gott kommt, er vertraut auf ihn, und darum bringt er das immer wieder durch seine Gebete hierdurch zum Ausdruck. Nun aber stärke du meine Hände. Und die letzte Form der Versuchung, der wir begegnen, ist nun auch noch Verrat. und Intrigen. Wir lesen hier von diesem Schemaja zuerst, diesem Propheten. Wir lesen, er hat sich in der Schlacht, er hat sich eingeschlossen, wird teilweise unterschiedlich wiedergegeben, ist auch etwas interpretiert hier. Wörtlich heißt es so viel wie, er war an sein Haus gebunden. Manche gehen auch davon aus, er war vielleicht krank, aber das ist eigentlich das Unwahrscheinlichste, weil er sagt ja zu Nehemia, lass uns zum Haus Gottes gehen. Also er kann scheinbar schon raus. Warum hat er sich eingeschlossen? Eine Möglichkeit wäre, er sagt ja, sie wollen uns töten, also dass er eben Furcht hat. Was ich für die wahrscheinlichste Variante halte, ist, dass es sich um so einen symbolischen Akt handelt, um seine Prophezeiung Ausdruck zu verleihen. Wir lesen das ja viel im Buch Hesekiel, dass er das tun soll. Und auch in den Büchern der Könige finden wir falsche Propheten, die so etwas tun. Da ist zum Beispiel einmal dieser Prophet, der sich ein Horn bastelt und dann sagt, so wird der Herr dir den Sieg schenken und dein Horn erhöhen und solche Geschichten. Und so war es vielleicht einfach ein symbolischer Akt. Ich bin an dieses Haus gebunden und so müssen wir uns eben im Haus Gottes nun verschanzen. Wir wissen auch nicht, warum Nehemia überhaupt zu ihm ging. Auch hier ist dann, wenn es ein symbolischer Akt war, das Wahrscheinlichste, dass er ihn eben hat rufen lassen und gesagt hat, ich habe ein Wort des Herrn für dich. Und was sagt er dann? Wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, im Innern des Tempels und die Türflügel des Tempels schließen, denn sie werden kommen, um dich umzubringen, und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Auch hier wieder, was wäre die Gefühlsregung, die letztlich die Anfechtung hervorbringen würde? Es wäre die Furcht. Wiederum Furcht, ein sehr schlechter Ratgeber. Allerdings nicht nur Furcht, denn hier steht ja einer, der sagt das nicht nur, sondern er sagt es im Namen des Herrn. Und Nehemia war ein gottesfürchtiger Mann, der bestimmt nicht das Wort Gottes einfach mal ausgeschlagen hätte. Und damals gingen noch Propheten um. Wenn heute zu dir einer kommt und sagt, so spricht der Herr, dann hast du gleich von vornherein Grund, diesem zu widerstehen. Bei Nehemia war es noch anders. Ja, bei uns kommt dann eher jemand, das Wort Gottes sagt und will dich damit in deine Situation hinein belehren. Nehemia war garantiert ein Mann, der nicht leichtfertig gesagt hat, mir egal, was die Propheten sagen. Was bringt ihn also dazu, das auszuschlagen? Nun wieder genau die gleichen Dinge, die ich gerade schon genannt habe. Einerseits Weisheit, Klugheit, er denkt darüber nach. Und zweitens auch wiederum ohne falsch zu sein, gottessüchtig zu sein, denn das Erste, was ihm durch den Kopf springt, wenn er das hört, ist, ich darf doch nicht in den Tempel, ich bin Laie. Zudem könnte es sogar sein, dass er Eunuch war, das heißt, er wäre noch mehr weiter herausgenommen. Aber auch schon, wenn nicht, er darf nicht in das Innere des Tempels und er ist gottesfürchtig genug, so ein Gebot nicht einfach mal blindlings zu übergehen. Er hat ein Eifer für das Gesetz und fürchtet sich, mehr das Gesetz zu übertreten, als er sich fürchtet, bei Nacht getötet zu werden. Und das bringt er dann ja sogar zum Ausdruck, indem er erstens sagt, sollte ein Mann wie ich fliehen? Also sagt er erstmal, was für eine Schande das jetzt bedeuten würde, dass er jetzt als der Leiter sich ja doch in Furcht verkriechen würde, während die anderen außerhalb der Mauer arbeiten sollen, wo sie ja noch viel mehr in Gefahr sind. Und dann zweitens, und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Also letztlich sagt das, es wäre doch des Todes würdig, wenn ich jetzt deshalb ins Innere des Tempels gehen würde. So etwas kann ich nicht tun, so etwas werde ich nicht tun. Und wiederum lesen wir dann aber in Vers 12, dass er eben einfach das Ganze auch durchschaut hat. Denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeworben hatten. Und woher weiß er das? Einfach weil er weiß, Gott widerspricht sich nicht. Wenn Gottes Wort ihm das verbietet, dann wird Gott es auch segnen, wenn er sich an sein Wort hält. Und in Vers 13, und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln soll. Also wiederum, es ist Furcht, die ihn verführen soll. Lassen wir uns nicht von Furcht verführen. Und dann sehen wir auch das Hinterhältige dahinter. Er sollte sich versündigen, damit sie seinen Namen verunglimpfen und ihn verlästern können. Auch das ist wiederum eine Taktik, um eben dem Projekt den Kopf zu nehmen und es damit zu beenden. Diesmal nicht, indem man ihn, ja, wir wissen ja nicht, was sie vorhatten, ihn entführt oder ihn tatsächlich tötet, sondern indem man seinen Ruf zerstört. Und auch das ist eine Sache, auf die man vorsichtig sein sollte. Sie wollten eben, dass er in Sünde fällt und dass darum eben die Menschen nicht mehr auf ihn hören, dass sie sagen, dieser gibt vor, hier in Eifer für den Herrn zu handeln, und dann rennt er aus Angst eben in den Tempel und ignoriert die Gebote Gottes. Dieser wird bestimmt doch eigennützige Ziele haben und ist eben doch nicht so ein gutes Vorbild, wie wir uns das gedacht haben. Und darum an jeden, aber speziell an Leiter, hier diese Ermahnung: Wenn du fällst, fallen andere mit dir. Mit dir fällt möglicherweise tatsächlich das Werk, aber natürlich auch an jeden anderen, wenn es der Satan oder wenn du ein Werkzeug in der Hand Gottes bist, dann will der Satan dich in Sünde führen, damit du dadurch unbrauchbar wirst. Genau. Und natürlich auch, einfach um das, auch einfach darüber kurz nachzudenken, er sagt ja in diesem Gebet dann nochmal, er gedenke Tobias und Sanballat und der Prophetin Noadja und den anderen Propheten. Also wir haben diesen Schemaja, eine Noadja und noch mehr Propheten. Also auch etwas, was einen eigentlich schockieren könnte, dass auf einmal so viele Verräter aufstehen, so viele, die sich, ja, die so tun, als würden sie jetzt hier miteifern für dieses Werk und letztlich doch Nehemias Unglück wollen. Aber auch hier müssen wir sehen, Nehemia wird sich auch diese Feinde eingebracht haben durch sein konsequent treues Handeln. Dadurch, dass er diese Reichen eben gezwungen hat, letztlich die Ausbeutung der Armen zu unterbinden. Dadurch, dass er eben diese strikte Absonderung auch fordert. Und ja, wer treu handelt, auch das dürfen wir uns zu Herzen nehmen, der wird sich Feinde machen, im schlimmsten Fall in den eigenen Kreisen. Verräter. Nun haben wir hier wieder so ein Gebet des Nehemia, das ähnlich ist wie jenes, welches wir schon in Kapitel 3 betrachtet haben. Dieses strömt nicht ganz so sehr vor Rachsucht über, und doch ist wieder der Gedanke enthalten, dass Gott eben die Sünde dieser strafen soll. Ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, als wir auf solch ein Gebet gestoßen sind, es ist viel Vorbildliches daran, seine Nöte vor Gott zu tragen. Es ist vorbildlich daran, Eifer für das Werk des Herrn zu haben. Allerdings steckt eben auch der Geist des Alten Testamentes darin, wie ich es schon gesagt hatte, wo eben Nehemia hatte nicht den Auftrag hinzugehen und die Heiden um sich zur Umkehr zu Gott zu berufen, sondern er hatte den Auftrag, abgesondert von den Heiden, das Volk eben zu stärken, aufzubauen. Und wir haben eben andere Befehle, einen anderen Bezug zu den Nationen, und deshalb geziemt sich speziell diese Art des Gebetes nicht, allerdings sehr wohl die Sache dem Herrn anzubefehlen, sehr wohl dafür zu bitten, denn es ist ja auch der Wunsch damit eingeschlossen, dass eben sie nicht das Werk des Herrn verhindern. Dieser Wunsch soll sehr wohl im Gebet zum Ausdruck gebracht werden. Und sehr wohl kann es auch sein, und ist es durchaus auch heute noch immer wieder Gottes Art, eben das Werk Gottes zu schützen, indem er die Feinde dessen, ja, beseitigt. Dennoch sollten wir mit Christus die Bitte aussprechen: Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Führe du sie zur Umkehr, dass dadurch dein Werk gerettet wird. Also nochmal, wie wurde das dritte abgewehrt? Wiederum durch Weisheit, Einsicht, Bedachtheit, Klugheit und auch eben Reinheit, indem er eben dieses reine Gewissen vor Gott hat, dieses Verlangen, dem Gebot zu gehorchen, das ihn hier auch vor der Sünde und vor dieser Schande schützt. Und darum lese ich nochmal den Vers vor, Matthäus 10, Vers 16, spricht der Herr zu uns, seiner Gemeinde, siehe, ich sende euch wie Schafen, beziehungsweise damals zu den Aposteln, aber es gilt in der Form auch uns, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Es ist eine christliche Tugend, einfältig das Wort des Herrn anzunehmen, aber es ist keine christliche Tugend, einfältig alles anzunehmen, was uns gesagt wird. Wir sollten sehr wohl gekennzeichnet sein von Unterscheidungsvermögen, davon zu hinterfragen, zu bedacht und überlegt und weise und klug zu handeln. Das war eben die letzte Salve der Versuchungen. Und in den Versen 15 und 16 wird eben nun der Triumph beschrieben und was er für Auswirkungen hat. Und ich möchte diese nochmal vorlesen. Nehemia 6, die Verse 15 und 16. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen. Da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Das ist das große Ziel, das große Ergebnis. Zuerst 52 Tage hat es nur gedauert, das sind keine 2 Monate, das ist unfassbar schnell. Wurde deshalb auch von vielen angezweifelt, dass es nicht stimmen könnte. Dazu sei auf jeden Fall angemerkt, einerseits der Eifer, mit dem gearbeitet wurde, andererseits die Mauer wurde nicht komplett neu aufgebaut. Das müssen wir sehen, sie wurde ausgebessert. Das stand auch vorher, sie war eingerissen, aber nicht zerstört. Sie wurde ausgebessert, Lücken wurden aufgefüllt. Und ich habe auch eine interessante Anmerkung aus einem Fundbericht von Ausgrabungen gefunden, also Ausgrabungen, die dort gemacht wurden, wo diese Mauer Nehemias eben ausgegraben wurde. Dort steht: Die Steine sind klein, unbehauen, unförmig und ungleich. Einige davon sind ungewöhnlich klein und scheinen nur Splitter zu sein, abgebrochen von größeren Blöcken, gerade so, als benutzten sie jede Art von Material, das zur Hand war. Und das bestätigt einfach auch das, und auch wenn wir uns das überlegen, also sie hatten ja wirklich Zeitdruck, sie waren unter Gefahr, und daher wurde diese Mauer so schnell wie möglich zusammengeschustert, wie es nur irgendwie ging. Und vielleicht lässt uns das auch ein bisschen mehr hineinfühlen, wie das wohl war, unter diesem Druck und unter dieser Gefahr hier zu arbeiten, wo keine Zeit war, jeden Stein extra zu polieren, sondern wo einfach schnell diese Mauer hochgezogen werden musste, dass man danach auch sie als Schutz wirklich vor den Feinden verwenden konnte. Es war eine harte und schwere Zeit und Arbeit, die aber doch überwunden wurde. Und was ist das Ende des Ganzen, das Ziel? Als die Feinde das hörten, da entfiel ihnen aller Mut und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Warum entfiel ihnen aller Mut? Warum erkannten sie Gottes Hand in diesem Werk? Nun, einerseits wahrscheinlich auch wegen dieser Geschwindigkeit, aber umso mehr, und damit ist das auch der Gipfel dieser ganzen Betrachtung der Anfechtungen, dass die Spitze, auf die alles zuläuft, gerade weil diese ganzen Anfechtungen kamen, wird nun umso mehr Gottes Hand darin sichtbar. Gerade weil es schwer war, gerade weil die Gegner versuchten, es mit allen Mitteln zu verhindern und sie es doch geschafft hatten, mussten sie nun hinterher dastehen und sagen, Gott hat das getan, sonst hätten sie das nicht geschafft. Wir haben ja auch eine kleine Übersetzungsvariante. Die Schlacht gibt es wieder mit, dass ihnen aller Mut entfiel. Die Elberfelder gibt es wieder, dass sie die Nation sich fürchteten und dass sie beschämt waren oder sanken in ihren Augen, was so viel heißt, wie dass sie beschämt waren. Und das zeigt uns auch, wie eben einfach nach dem Sieg auf einmal alles umgedreht wurde. Die Gegner versuchten, sie zu entmutigen, sie dazu bringen, sich zu fürchten. Und was ist das Ende des Ganzen? Weil sie all dem trotzten und dennoch überwanden, gerade deshalb fürchten sich jetzt gerade die anderen. Fürchten sich, weil sie sehen, Gott ist mit ihnen, Gott arbeitet mit ihnen. So diente all das, was zuerst dem Ziel Gottes entgegenzustehen schien, all diese Angriffe, diese Streitigkeiten, dieses Eingeschlossensein von Feinden, all das, wovon worunter die Arbeiter wahrscheinlich ächzten und sich fragten, warum das schon wieder? Warum? Warum muss es so schwer sein? All das, was dem eigentlichen Ziel Gottes entgegenzustehen schien, diente letzten Endes umso mehr dem höchsten Ziel, nämlich der Verherrlichung seines Namens. Gott wird nicht in unserem Leben offenbar, indem er uns vor allem Bösen bewahrt, sondern indem er uns durch alles Böse hindurchführt. Und das sehen wir auch an all den Christen vor uns und wahrscheinlich auch die meisten in ihrem eigenen Leben. Denken wir zum Beispiel an Georg Müller. Wer würde heute von Georg Müller sprechen, wenn er, als er diese Waisenhäuser bauen wollte, auf einmal eine Riesenspende von mehreren Millionen Pfund bekommen hätte, das Ding ohne Probleme hochgezogen hätte und sein Leben hindurch nie Schwierigkeiten gehabt hätte, die Waisen zu versorgen? Kein Mensch würde an ihn gedenken. Weil es aber anders lief, weil eben Stück für Stück die Spenden kamen, weil Vertrauen von ihm gefordert wurde, weil er an diesem einen Tag den Tisch decken musste, obwohl noch gar kein Essen da war und Gott es dann in letzter Sekunde geschickt wurde. Deshalb erinnern wir uns an ihn und deshalb wird Gottes Hand an ihm offenbar. Oder denken wir an Missionare, zum Beispiel Jim Elliot, dieser Missionar, der nach Südamerika ging, um eben dort diesen Ureinwohnern das Evangelium zu bringen. Er wurde gerade deshalb bekannt, weil er eben von ihnen getötet wurde. Gerade deshalb denken wir an ihn und wird er heute immer noch, ja, wird von ihm erzählt, weil er eben bereit war, einerseits diese Gefahr auf sich zu nehmen und dann auch tatsächlich getötet wurde und Gott es danach so geführt hat, dass eben gerade seine Frau und die der anderen Männer diesen Stamm zur Umkehr geführt hätten. Wir würden wahrscheinlich nicht so viel an ihn gedenken, wenn das Ganze reibungslos gelaufen wäre, sie ihn aufgenommen hätten. Nein, gerade das Opfer, die Anfechtung, die Schwierigkeit offenbart Gottes Wirken an diesem Mann. Und noch ein anderes Beispiel, das mir in den Sinn kam. Viele von euch werden die Frau Joni Erickson Tada kennen. Diese Frau, die mit 16, meine ich, einen Unfall hatte und dann seither querschnittsgelähmt ist, danach zum Glauben kam und heute weltweit Vorträge über den Umgang mit Leid hält. Ich glaube nicht, dass so viele Leute dieser Frau zuhören würden, wenn sie nicht im Rollstuhl auf die Bühne kommen würde. Nein, gerade die Kämpfe, gerade die Anfechtungen, die Schwierigkeiten zeigen die Kraft Gottes auch an diesen Menschen, weil eben dadurch sichtbar wird, es ist nicht normal, was sie tun. Da ist die Hand Gottes am Wirken in diesem Leben, an diesem Herzen. Und am allermeisten, und darauf möchte ich auch hinweisen, wird es an unserem Herrn Jesus Christus deutlich, nichts hat Gott jemals so sehr verherrlicht wie seine Leiden, den Weg, den er gegangen ist. Durch seine Versuchung in der Wüste und durch sein ganzes Leben wurde erst seine Sündlosigkeit und damit auch seine Göttlichkeit wirklich offenbar. Und erst durch seine Leiden am Kreuz zeigte er seinen vollkommenen Gehorsam gegenüber Gott. Darum lesen wir auch im Hebräerbrief, dass es, ich schlage es auf, Hebräer 2, Vers 16. Stimmt gar nicht, Vers 10. Hebräer 2, Vers 10. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Gerade die Leiden unseres Herrn machten ihn zum vollkommenen Erlöser. Sie einerseits wurde gerade dadurch Gott vollkommen verherrlicht, durch diesen absoluten Gehorsam, diese Bereitschaft, hier den Willen Gottes in dieser vollkommenen Art anzunehmen und so viele Leiden in Kauf zu nehmen und dadurch eben unsere Erlösung zu bewirken durch seinen Tod am Kreuz. Und auf der anderen Seite zeigen auch gerade diese Leiden, die seine und Gottes Liebe zu mir und zu dir. Stell dir vor, der Herr wäre einfach gekommen, in eine Königsfamilie geboren und hätte nach 30 Jahren Gift getrunken und wäre dadurch gestorben. Nein, er musste leiden, um unsere Erlösung zu erwirken. Und genau das zeigt, wie sehr du ihm wichtig bist, wie sehr du von ihm auch angenommen bist. Einerseits seine Liebe zu Gott und seine Liebe zu uns, dass er bereit war, all das zu erdulden. Und das ist ja auch das, was uns heute den Trost gibt, was dem, ja jedem, der unter seiner eigenen Sünde ächzt, zum Beispiel einerseits als Gläubiger, wenn man sich unwürdig fühlt, der Herr hat dich so sehr geliebt, dass er das für dich getan hat. Und das soll dir die Ermutigung sein, auch zu ihm zu gehen und dich angenommen zu wissen. Und auf der anderen Seite auch dem Sünder, der noch nicht umgekehrt ist, soll gerade auch das die Ermutigung sein, wenn der Herr bereit war, das für dich zu tun, das zu erleiden, diese Qual, diese Schmerzen, diese Schmach, dieses Leid, den Tod. Wenn der Herr das für dich getan hat, das soll dir aller Grund sein, umzukehren zu ihm. Dieser Herr liebt dich so sehr und in dieser Liebe wird er auch dein weiteres Leben führen, wird er dich annehmen und wird er dich wegen keiner Sünde ablehnen oder verstoßen. Und somit zeigt auch gerade seine Leiden am Kreuz am Ende. Wir haben ja gerade dieses Zitat in zwei Evangelien überliefert. In drei, einmal in abgewandelter Form, einmal in Matthäus 27, Vers 54. Als der Hauptmann sah, dass er eben diese Leiden durchmachte und am Ende mit diesem lauten Schrei verschied und natürlich dann auch das Erdbeben und alles, was geschah, sprach er wahrhaft, dieser Mensch war Gottes Sohn. Gerade dieser Ablauf der Kreuzigung offenbarte damals diesen Mann und bis heute soll offenbaren, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn, der in die Welt kam, um Menschen zu retten. Und das ist eben auch, was wir aus diesem ganzen Bericht als Höhepunkt mitnehmen sollen. Anfechtungen und Kämpfe sind notwendig, damit Gottes Kraft in deinem Leben auch sichtbar werden kann. Dass auch irgendwann Menschen, wie sie damals auf dieses Werk sahen, auch auf dein Leben und Lebenswerk sehen und sagen, ja, Gottes Hand hat hier gewirkt. Gerade aber dafür ist es nötig, dass Kämpfe überwunden werden, dass Schwierigkeiten durchgemacht werden. Ich kann sagen, ich vertraue wirklich auf Gott, aber ich kann es erst beweisen, wenn Not kommt. Ich kann sagen, ich lebe für Jesus, aber ich kann es erst belegen, wenn es mich etwas kostet. Ich muss gerade an ein Lied denken im Englischen, ich muss es in eigenen Worten wiederzugeben, wo sogar diese Bitte an Gott ausgesprochen wird. Vater, hilf, dass eben die Menschen sehen an meinem Leben, dass die Kraft, um deine Gebote zu halten, nicht von mir kommen kann. Und das sollte auch unser Wunsch sein, dass die Menschen auf unser Leben sehen und sagen, Gottes Hand ist dort am Wirken. Aber auch eine zweite Wahrheit möchte ich damit noch verbinden, beziehungsweise nennen. Schwachheit, also einerseits Anfechtungen und Kämpfe sind nötig, dass Gottes Hand an deinem Leben offenbar wird. Auf der anderen Seite, Schwachheit in den Kämpfen ist nötig, dass sichtbar wird, dass es Gottes Kraft ist, die wirkt. Es ist nicht nur nötig, dass Gott dich in Kämpfe führt, sondern auch, dass du schwach bist in diesen Kämpfen, dass du deine Unfähigkeit merkst, deine Unwürdigkeit, dass du Fehler machst. 2. Korinther 4, Vers 7 möchte ich dafür vorlesen. Dort schreibt Paulus, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Also ein irdenes Gefäß, er sagt damit letztlich, also ein sehr billiges, zerbrechliches Gefäß und in das gießt Gott seine, in dem verwahrt Gott seine Herrlichkeit, sein Evangelium. Also es ist ein zerbrechliches Werkzeug, mit dem Gott sein Werk tut damit sichtbar wird. Es ist nicht nur, weil dieses Werkzeug so toll ist, dass es gelingt, sondern weil der, der es führt, eben so herrlich und mächtig ist. Ja, kann man sich dann ja auch bildlich machen. Es liegt nicht daran, dass die Motorsäge so scharf ist, sondern dass der, der damit umgeht, so gut damit umgehen kann. Oder mit was für einem Werkzeug man das auch immer sagen kann. Es ist der Herr, der es führt. Und das ist eine Erfahrung, die ja hoffentlich auch schon viele machen durften. Ich kenne es zumindest sehr gut vom Predigten, dass immer die Botschaften am meisten Lob und Dank nachher nach sich ziehen, wo die Vorbereitung die größte Katastrophe war und man sich am allerunwürdigsten fühlt. Der Herr macht es mit Absicht, dass du siehst und auch irgendwann die Menschen sehen, nicht du bist hier das Wichtige, das Starke, das Tolle, sondern der, der dich in der Hand hat, der ist stark, mächtig, herrlich, groß. Also, wenn wir letztlich in Schwachheit Kämpfe überwinden, dann haben wir auch diese Hoffnung, dass es geschieht, wie damals bei Nehemia, dass Menschen irgendwann sagen müssen, hier muss wirklich Gott gehandelt haben. Und nur noch ein paar Worte zu den Versen danach. Ich möchte nicht mehr lang darauf eingehen. Aber ich habe es mir überschrieben mit dem Sprichwort, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Denn in Vers 16 war ja das Werk vollendet. Und sofort in Vers 17 geht aber die Beschreibung weiter, wie eben gegen sie gearbeitet wird. Nämlich wird hier dann nun beschrieben, wie eben die Vornehmsten der Juden oder welche unter ihnen weiterhin Kontakt zu diesem Tobia hielten. Es wird beschrieben, wie er sich eben sogar verschwägert hat mit der Oberschicht der Juden, dass diese einerseits eben Tobia berichten, was Nehemia so spricht, und andererseits auch noch versuchen, Nehemia Tobia gut zu reden, indem sie sagen, was für tolle... Ja, wir lesen ja, sie redeten auch von seinen guten Werken. Also es ist davon auszugehen, dass diese eben die Absonderung scheuten, darum doch eben Beziehungen zu den Nachbarn aufbauen wollten und das jetzt auch noch Nehemia als tolle Idee einreden wollten. Und gleichzeitig lesen wir aber auch, dass Tobia weiterhin Briefe sandte, um ihm weiterhin Furcht einzujagen, Furcht davor, seinen Weg fortzuführen. Und ja, es kommen also weitere Angriffe, und daraus entnehmen wir am besten die Ermahnung, denn ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber oft sind wir gerade nach einem großen Sieg, nachdem wir etwas zu Ende bringen konnten für den Herrn, gerade dann am verwundbarsten, weil sich dann so ein Druckabfall einstellt. Weil wir dann sagen, oh, und jetzt erstmal ausspannen, erstmal kommen einem so dumme Gedanken wie, ja, heute habe ich keine Kraft für Gebet und sowas. Nee, heute muss ich mich ausruhen. Man wird selbstgefällig, Druckabfall, und gerade dann ist man oft dann am verwundbarsten. Genauso dann weiter, wir sehen nicht nur die Angriffe gehen weiter, sondern auch die Arbeit geht weiter. Er macht jetzt nicht erstmal einen Monat Urlaub, wo auch immer, sondern er sofort weiter, die Mauer ist fertig, die Türflügel sind eingesetzt, wie geht's weiter? Es werden erstmal die Arbeiter eingesetzt. Dann werden Vorsteher eingesetzt, auch er sucht nach treuen Männern, wir hatten gesehen, er hatte viele Untreue um sich, er sucht sich treue Männer, um sie über Jerusalem zu setzen. Er erlässt Verordnungen ab Vers 3, wie eben nun die Türflügel geöffnet und geschlossen werden sollen, um nun auch wirklich die Mauer zu nutzen, um wirklich zu kontrollieren, wer kommt rein, wer geht raus. Es wird weiter organisiert, und dann lesen wir auch schon in Vers 5, wie das nächste Vorhaben ihm wirklich dann auch von Gott aufs Herz gelegt wird. Da gab mir mein Gott ins Herz, die Vornehmsten und die Vorsteher und das Volk zu sammeln. Und letztlich geht es darum, er sieht nun, okay, die Mauer ist gebaut, aber die Stadt ist leer. Das ist auch schlecht. Und hat jetzt dieses Vorhaben, die Stadt zu bevölkern, also wieder zu bevölkern. Und das ist das Projekt, das von nun an laufen wird, aber erst in, ich meine, Kapitel 11 dann vollendet wird. Es wird noch etwas anderes dazwischen geschoben. Und wir lesen nun von diesem Geschlechtsregister, weil er nun eben in Erfahrung bringen will, okay, wo leben wie viele Leute, von wo können wir wie viele Leute abwerben, dass sie eben nach Jerusalem in die Stadt ziehen, was damals auch nicht so beliebt war, wie wir sehen werden, wahrscheinlich. Auch, ich meine, klar, man muss sein Hab und Gut dann hinter sich lassen, woanders hinziehen, wo nur zerstörte Häuser sind. Also, es beginnt sofort das nächste Projekt. Das Werk wird fortgeführt und steht nun nicht erstmal ein halbes Jahr lang still. Also auch diese Ermahnung, hüte dich nach einem Sieg selbstgefällig und untätig zu werden. Und damit komme ich zum Ende. Und damit kommen wir auch zum Ende dieser Geschichte Nehemias, des Mauerbaus. Wir werden nun beim nächsten Mal dann von Stefan hören, wie nach auf die äußere Erneuerung des Volkes oder dieser Stadt auch die innere Erneuerung folgt. Durch das Wort, das nun endlich von Esra gelesen und gelehrt wird. Um nochmal zusammenzufassen, wir hatten eine neue Art der Angriffe gesehen. Wir haben gesehen, dass Angriffe bis zum Schluss kommen. Wir hatten gesehen, dass Angriffe hinterlistig werden können. Die Kategorien, die ich nannte, waren Heuchelei und Hinterhalt, Gerüchte und Verleumdung, Verräter und Intrigen. Und ich hatte gesagt, die Gegenmaßnahmen waren am besten in dem Wort des Herrn zusammengefasst. Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Dann können wir auch solchen Gefahren entgehen. Und dann auch diesen Punkt, diesen Höhepunkt möchte ich nochmal betonen. Wenn du in Schwachheit solche Kämpfe überwindest, Anfechtungen, Angriffe, Streitigkeiten, Schwachheiten, Entmutigungen, harte Arbeit, große Anforderungen, wenn du das in deiner Schwachheit überwindest, dann kann Gottes Kraft an deinem Leben sichtbar werden, dein Leben ein Licht für die Welt sein. Anfechtungen und Kämpfe sind notwendig, damit Gottes Kraft in deinem Leben sichtbar werden kann. Und genauso Schwachheit in diesen Kämpfen ist nötig, damit sichtbar werden kann, dass es Gottes Kraft ist und nicht deine. Letzten Endes dient all das, was zuerst dem Ziel Gottes entgegenzustehen scheint, umso mehr dem höchsten Ziel, der Verherrlichung seines Namens. Amen.